Gerafft, das heißt, dass wir uns mit nichts anderem jetzt zu beschäftigen haben. Gerafft heißt auch, ich will es so sagen, wie es entfaltet ist, ohne viel Erklärendes zwischenzufügen. Erfordert nochmal aufmerksames Hören, aber ich will auch versuchen, es sehr langsam zu sagen, dass jeder gut folgen kann. Thema war Binden lösen im Zusammenhang mit den Gebieten. Ich nenne nochmal nur die Überschriften der einzelnen Punkte. Wenn ich nicht irre, sind wir bis 13 gekommen. Erster Punkt war, es gibt einen Teufel als Person. Zweiter, der Teufel ist immer Widersacher. Der dritte Punkt, er hat seine ganz bestimmten Methoden. Der vierte, seinen Generalangriff führt er gegen das Wort Gottes. Der fünfte Punkt, er macht auch vor der Jüngergemeinde nicht Halt. Simon, Simon, siehe, Satan hat euer begehrt. Sechstens, zu Satan gehören die Satansboten. Siebtens, sie bilden den dunklen Hintergrund des Weltgeschehens. Und nun sind wir an sie schon einen Schritt weiter gegangen. Achtens, in diese Welt der Sünde und des Fluches ist Jesus gekommen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Neuntens war der Weg der Befreiung aus Satans Macht und Gewalt und der Aufrichtung der Königsherrschaft Gottes führt über Golgatha. War mal einigermaßen ausführlich in Erinnerung gebracht. Zehntens, das ganze Leben Jesu wird so zum Siegeszug. Ich erinnere, wie wir den Gadarener gesehen haben, wie wir den epileptischen Knaben gesehen haben. Siegeszug. Ich gebiete dir, dass du ausfahrest. Der elfte Punkt, dem Predigen und Dämonen austreiben. Beides gehört im Leben Jesu unlöslich zusammen. Und hatten dann als letzten Punkt noch die Unterstellung der Pharisäer in dem Zusammenhang mit aufleuchten lassen. Da war es Lukas 11, 14, 15, alles nur, damit wir einen Zusammenhang nochmal haben. Etliche sprachen, er treibt die Dämonen aus durch Beelzebub, den Obersten der Teufel. Wir sahen die Erwiderung Jesu auf diesen Unsinn. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, bleibt das Seine in Frieden. Der Teufel und die Dämonen können sich sehr ruhig verhalten, solange sie nicht angegriffen sind. Sobald aber ein Stärkerer über ihn kommt, nimmt er ihm den Harnisch und teilt seinen Raub aus und sagt, der Stärkere, der gekommen ist, ist Jesus. Soweit waren wir. Nochmal den letzten Vers, den wir hörten. In Lukas 11, Vers 22, wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt, über diesen Geist kommt, von dem der Mensch gebunden ist und besessen ist, und überwindet ihn, so wie Jesus das auf Schritt und Tritt getan hat, Siegeszug, Triumphzug, so nimmt er ihm seinen Harnisch, darauf er sich verließ, und teilt den Raub aus und macht die Gebundenen frei. Und nun 13. Jetzt hören wir sehr. Ich will es versuchen, so schlicht zu sagen, wie ich es vor mir habe. Und Jesus lässt die Jüngergemeinde an diesem Sieg teilhaben. Jetzt kommen wir also von Jesus zu den Jüngern. Jesus lässt die Jüngergemeinde an diesem Sieg teilhaben. Nach diesem letzten Vers, wenn ein Stärkerer über ihn kommt, folgt unmittelbar anschließend in diesem Lukas-Kapitel der Vers 23, 11, 23, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer nicht mit mir ist, in diesem Zusammenhang, in den das Lukas-Evangelium dieses Wort Jesu stellt, kann das nur heißen, wer nicht mit mir den Sieg Gottes über diese Mächte proklamiert, wer nicht mit mir an diesem Siegeszug teilnimmt, wer nicht mit mir die Dämonen aus dem Feld schlägt, der ist wider mich. Und wer die Befreiten nicht mit mir sammelt, es geht ja immer um die Gemeinde Jesu, der zerstreut. Mit mir, das ist das, was Jesus so dick unterschreibt. Ein Wort, in dem das sehr hell leuchtend vor uns steht, 2. Korinther 2, 14. Ich empfehle euch, die Stellen nur zu schreiben, um der Kürze der Zeit willen. Aber zu Hause sehr gründlich über dies nachzudenken. 2. Korinther 2, Vers 14. Da heißt es, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart durch uns den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an allen Orten. Da steht im Griechischen ein schönes Wort, der uns alle Zeit Sieg gibt, triamboionta. Das heißt, der uns im Triumphzug herumführt alle Zeit. Jesus führt uns alle Zeit in seinem Triumphzug mit herum. Er will uns dabei haben. Und das, was er tut, will er durch uns tun. Wir sind als Jünger Jesu an die Seite Jesu gerufen. Und das heißt, in dem Fall, wir sind an die Front gerufen, um auf ganzer Linie den Sieg Jesu über die Mächte zu offenbaren. Matthäus 10, Vers 1. Er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die Dämonen, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheit und alle Gebrechen. Und gab ihnen Vollmacht über die Dämonen. Und die Dienstanweisung Jesu an seine Jünger lautet, Matthäus 10, Vers 7 und 8, ich lese jetzt ganz wörtlich, massiv, wie es da steht, geht und predigt und sprecht, genaht hat sich die Königsherrschaft der Himmel, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das heißt, mit anderen Worten, predigt und handelt. Predigt und gebraucht die euch gegebenen Vollmachten. Wieder die Mächte. Und die Jünger tun das. Kein Zweifel. Und die Geister sind ihnen untertan. In dem Namen Jesu. Kein Zweifel. Der Siegeszug des Evangeliums, hört recht schön, kein Blick weg. Sonst verliert er Anschluss. Der Siegeszug des Evangeliums in die Welt hinein. Ohne das Handeln der Jünger im Namen Jesu wäre überhaupt nicht zu denken gewesen. Das beides lässt sich nicht voneinander scheiden. Die Evangeliumsbotschaft und das Handeln in Jesu Namen. Predigen und handeln. Predigen und Dämonen austreiben, dieses beides kann auch heute nicht voneinander getrennt werden. Es gehört immer zusammen. 14. Okay. Und nun wieder recht fein aufpassen. Ich sage es alles nur knapp. Für Leute, denen das nichts Neues ist. Wir haben das Recht zu handeln aufgrund des Opfers, das auf Golgatha geschehen ist. Und wir haben Macht zu handeln im Namen des auferstandenen Jesus. Bitte beachte dies beides nebeneinander. Wir haben das Recht. Nochmal, das Recht zu handeln. Aufgrund des Opfers, das auf Golgatha geschehen ist. Dieses eine Opfer ist der Ausgangspunkt für alles Handeln in Jesu Namen. Klingt so selbstverständlich und ist es nicht und ist doch ganz selbstverständlich. Beispiele. Weil Jesus alle Sünden auf sich genommen hat, darf ich dem Sünder sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und nur, weil er es auf sich genommen hat. Das gibt mir ein Recht, so zu sprechen. Oder, weil Jesus ans Fluchholz angenagelt war, festgenagelt am Fluchholz, darf ich dem Gebundenen sagen, ich löse dich aus deiner Gebundenheit. Und nur darum habe ich ein Recht, so zu sprechen. Weil Jesus alle Krankheit trug, da er zum Kreuz ging, darf sein Bote sagen, sei heil. Weil wir durch Jesu Leiden und Sterben um Höchstpreis erkauft sind. Achtet's, Tatsachen, Fakten. Weil wir durch Jesu Leiden und Sterben um Höchstpreis erkauft sind, hat Satan kein Recht mehr. Hier geht es also immer um die Rechtsfrage. Und der Apostel, der das so ganz besonders ins Licht stellt, ist der Apostel Paulus. Ich darf das Recht Gottes wider den Teufel geltend machen. Und darf dann die Macht Jesu wider den Teufel in Anspruch nehmen. Recht, Macht. Wir wollten das unterscheiden lernen. Das heißt also, und ich darf dann den Dämon austreiben. Er hat kein Recht und ich darf nun die Macht Jesu wider ihn in Anspruch nehmen. Dem hat der Teufel nichts entgegenzusetzen. Die Dämonen müssen solchen Befehl in Jesu Namen ausgesprochen Folge leisten. Ein ganz starkes Wort, Kolosser 2, Vers 14 und 15, und da klingt das Wort vom Triumphzug auch wieder mit auf. Ich lese. Von Jesus ist die Rede. Getilgt hat er den Schuldbrief, der wider uns war, und hat ihn aus der Mitte getan und an das Kreuz geheftet. Das ist das Erste. Ein Schuldbrief. Wer hat ihn in der Hand? Der Verkläger. Und versucht, uns nun zu verklagen. Aber der Schuldbrief ist ungültig, unwirksam.
weil alle Schuld dem zugerechnet ist, der von Schuld und Sünde nichts weiß. Drum kann der Paulus hier so plastisch sagen, der Schuldbrief ist mit ihm ans Kreuz dran genagelt worden, dran geheftet worden, aus der Mitte weggetan. Der Verkläger hat buchstäblich nichts mehr in der Hand, wenn ich das im Glauben nehme und mich darauf berufe. Er hat nichts in der Hand. Der Verkläger hat kein Recht mehr, heißt das, mich zu verklagen. Es ist nichts mehr da. Das hat Jesus auf sich genommen. Und die Klage hat ihn getroffen. Aus der Mitte weggetan. Das ist das eine. Kein Recht. Und dann kommt der nächste Vers. Er, Jesus, hat die Reiche und die Gewalten, nämlich der Finsternis, ihrer Macht entkleidet. Wörtlich steht da, er hat sie ausgezogen. Er hat ihnen die Rüstung genommen. Die stehen ganz erbärmlich da, hat sie ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Hier steht das Wort an den Pranger gestellt. Nun steht der Teufel am Pranger, so wie im Mittelalter, auf dem Marktplatz, ring in die Mauer eingelassen, festgemauert. Und wenn einer gelästert hatte und böse Worte gesagt über die anderen, in seiner Zunge gesündigt, dann wurde er bestraft einen Tag, manchmal zwei oder auch drei Tage am Pranger. Dann stand er von früh bis abends da. Das Eisenband um den Hals auf dem Marken. Jeder konnte vorbeigehen, ihn auslachen und anspucken. So, dieses Bild hier, ist der Teufel an Pranger gestellt. Beinahe sollte man sagen, macht er Edge. Alles ist ihm aus der Hand genommen, kein Recht und keine Macht mehr. Ausgezogen ist er, nackt und elend und kann nicht, weil Jesus mit mir ist. Er hat die reiche Gewalten ausgezogen, sie an den Pranger gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus, der Triumphzug. Da sind wir mittenmann drinnen, mit hineingenommen, diesen Triumph zu feiern. So haben wir also ein Recht zu handeln aufgrund des Opfers Jesu und wir haben Macht, das zu tun im Namen des Auferstandenen. Und wenn wir das tun, dem Teufel seine Rechte auf Schritt und Tritt absprechen und ihn aus jeder Position hinausjagen in Jesu Namen, dann haben wir immer den Herrn Jesus auf unserer Seite, dann sind wir immer eins mit ihm. Und dann handelt immer er selber, der Herr Jesus, durch uns die Kleinen, die Armen, die Ohnmächtigen. Dass wir immer nur die Kleinen sind, immer nur die Armen sind, immer nur die Ohnmächtigen sind, das ist ganz wichtig. Es geht also immer nur um ein Glaubenshandeln. Der Glaube, der sich auf diese Fakten gründet, die Gott durch Jesus ein für alle Mal geschaffen hat. Und der Glaube, der sich dem Lebendigen und Auferstandenen nun zur Verfügung stellt. Tu du es durch mich. Kümmerliches Werkzeug. Aber tu du es nur durch mich. Die Schlacht ist schon gewonnen. So sieht das also aus. Aber so steht dieses Handeln auch unter der Verheißung, die dem Glauben gegeben ist, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und so wird dieses Handeln zu einer Verherrlichung des gekreuzigten und auferstandenen Christus. So, das war jetzt der 14. Punkt. Recht und Macht, so zu handeln. Und muss immer nur zur Verherrlichung des gekreuzigten und auferstandenen führen. Gott sei Lob und Dank. 15. In diesen Zusammenhang hinein gehört auch das Lösen, was ja besonders angesprochen worden ist. Gebieten und Lösen ist im tiefsten Grunde ein Vorgang. Zwei Seiten eines Vorgangs könnte man auch sagen. Wir gebieten den Geistern und wir lösen die Fesseln, die Ketten, die Bande, die sie uns angelegt haben. So beobachten wir etwa bei Jesus, wie das so ganz beieinander steht als eine Sache. Da heißt es einmal Lukas 11, Vers 14, Er trieb einen Dämon aus, der war stumm. Und da der Geist ausfuhr, redete der Stumme und das Volk verwunderte sich. Der Dämon ausgetrieben oder Stumme fängt an zu reden. An einer anderen Stelle heißt es Markus 7, Vers 34 und 35. Wieder ein Taubstummer, der vor Jesus steht. Und dann lesen wir von Jesus. Er sah auf gen Himmel, seufzte und sprach zu dem Taubstummen, Hephata, das ist, tu dich auf. Und das Band seiner Zunge wurde sofort gelöst. In dem ersten Fall gebieten und im zweiten Fall lösen. Mal so, mal so. Hier wurde das Band der Zunge, das der Geist angelegt hatte, gelöst und er redete. Oder ein anderes Beispiel, Lukas 13, Vers 11 und die folgenden Verse, ihr werdet den Abschnitt kennen, darum schlage ich ihn nicht extra auf. Da ist die Rede von einer Frau. Sie hat 18 Jahre einen Geist der Krankheit gehabt, wie es da heißt, und war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Armer Kerl, sagt man da, die so im rechten Winkel durch die Gegend läuft. Da aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und spricht zu ihr, hört, Weib, sei gelöst von deiner Schwäche, und legte die Hände auf sie, und sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Jesus löst das Band, mit dem der Geist der Krankheit sie gebunden hat, 18 Jahre lang. Und die Gekrümmte richtet sich augenblicklich auf. Wir sehen also Gebieten und Lösen, wie das so ganz eng miteinander verknüpft ist. Wir sehen es bei Jesus. Und so gehört das Lösen auch zu unserem Dienst. Weil das, was Jesus getan hat, weiter tut durch seine Gemeinde, die Glieder seines Leibes. So gehört das Lösen auch zu unserem Dienst. 16. Drei Arten von Gebundenheit, die zu beachten sind. Schreiben wir drüber. Drei Arten von Gebundenheit, die zu beachten sind. A. Gebundenheit als Folge unserer eigenen Sünde. B. Gebundenheit als Folge von Sünden, die durch andere an uns geschehen sind. Und C. Gebundenheit als Folge der Sünden unserer Väter und Vorfahren. Das sind die drei Arten von Gebundenheit, die zu beachten sind. Da war also A. Gebundenheit als Folge unserer eigenen Sünden. Jesus sagt, Johannes 8, Vers 34, Johannes 8, Vers 34, wer Sünde tut, der ist der Sünde Sklave. Wörtlich. Kommt also in die Sklaverei. Permanentes Sündigen, immer neues Sündigen in einer Sache führt in Gebundenheit dieser Sünde. Etwa auf dem Gebiet des Geschlechtlichen.
in alledem, was die Süchte betrifft. Und da heißt es dann immer, du musst sündigen. Die Sünde, die ich immer wieder tue, wird zur Kette, die mich bindet. Wer löst denn ihre Bande? Und das gilt ganz besonders von allen okkulten Dingen, Zaubereisünden, die einer getan hat. Wir wissen, wie nötig es ist, diesen Sünden ganz konkret abzusagen, die da geschehen sind. Und dem Teufel abzusagen, wie nötig das ist. Aber dann auch die Geister auszutreiben, denen wir uns durch solche Sünden geöffnet haben, ausgeliefert haben. Und die Bande, die sie uns angelegt haben, das tun sie nämlich, zu lösen. Dass das geschieht, das ist einfach ein Dienst der Barmherzigkeit, den wir ihnen schuldig sind. Und wenn einer gefesselt vom Kopf bis zu den Füßen am Boden liegt, ist das einfach ein Akt der Unbarmherzigkeit, wenn ich sage, nun glaub doch und steh doch auf und wandle. Und er wird mir sagen müssen, ich will doch, aber ich kann doch nicht. Durchschneide doch meine Fesseln. Das ist Loslösdienst. B. Gebundenheit als Folge von Sünden, die durch andere an uns geschehen sind. Durch andere an uns geschehen sind. Wie viele sind ohne ihr Wissen verflucht worden? Oder auch durch Wissen? Wie viele Väter haben ihre Kinder, wer weiß wie oft, verflucht? Oder Fremde tun's. Bis hin zur Zigeunerin, die früher umherlief. Wie viele sind ohne ihr Wissen durch irgendwen Mächten der Finsternis verschrieben worden? Wie viele sind besprochen worden und sie wissen das nicht? Oder was sonst an ihnen getrieben worden ist, das fängt oft schon im Mutterleibe an. Und dann macht der Teufel seine Rechte geltend und legt die Betreffenden in Fesseln. Und darum Absage an alles, was ohne unser Wissen und Zutun an uns getrieben worden ist. Absage, das heißt so viel wie, ich erkenne das, was da geschehen ist durch andere, nicht an. Ich will das nicht. Aber ich will, dass Jesus die Herrschaft über mein Leben hat. Uneingeschränkt. Absage. Und damit ist auch schon der Weg frei, dem Teufel all dies Recht abzusprechen und die Bande in Jesu Namen zu lösen. Was das bedeutet, wo es geschieht. C. Gebundenheit als Folge der Vätersünde. Gott sucht heim die Sünde der Väter an Kind und Kindeskind. Das heißt aber auch, die Sünde wirkt sich aus über Generationen hinweg. Kein Zweifel. Wie viel Gebundenheit, Besessenheit, weil Väter und Vorfahren in ganz bestimmten Sünden gelebt haben. Anrechte des Teufels, der ganze Generationen bindet. Damit aber will Gott uns nur zu dem einen hinziehen, der allen Fluch getragen hat. Auch den Fluch von Generationen her, Gott sei Lob und Dank. 1. Petrus 1, Vers 18, 19. Wisset, dass ihr erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise mit dem teuren Blut Christi,
als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Wisset, dass ihr von dem allen erlöst seid, Golgatha. Der Glaube fasst das, auch im Blick auf Vätererbe. Und der Glaube erfährt das, ein solches Freiwerden. Wenn aber nun einer so gebunden ist, dass er das nicht fassen kann und dass er das nicht erfahren kann, was ihm zu gut geschehen ist, dann mag es geradezu unerlässlich sein, dass er sich vor einem anderen von den Sünden der Väter und Vorfahren lossagt und dann von dem anderen, der das für ihn glauben kann und fassen kann, in Jesu Namen gelöst wird von den Banden dieses Flucherbes. Das ist lustig. Und was geschehen da oft für wunderbare Befreiungen? Haben alle mitgehen können? Also sagen, wenn einer das so fassen kann, wisset, ihr seid erlöst, auch von dem, was Väter kommt, freu dich. Die vielen, vielen, die es nicht fassen können und darum stagniert ihr Glaube und es geht nicht vorwärts. Und die dürfen das vor dem anderen absagen und der andere darf sie lösen. Ihnen erstmal die Stricke wegnehmen, damit sie selber im Glauben gehen können. 17. Die Lösung kann wirksam werden an Leib und Seele und Geist. Am Leib. Das heißt also, da kann es geschehen, dass Krankheiten weichen, Gebrechen, die unmittelbare Folgen von ganz bestimmten Sünden gewesen sind. Eigene oder fremde Sünde. Und nun müssen sie weichen. So bin ich. Erst in meinen alten Tagen, denn es liegt ja nun erst 3 Jahre zurück. Oder waren es 4, ich weiß es nicht. Mein schweres Bronchialasthma losgeworden, das mich unsagbar gequält hat von Kindesbeinen an. Und zwar eigentlich gar nicht darauf angelegt, sondern dass diese Rechte dem Teufel abgesprochen wurden. Und dann war das Asthma weg. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, habe es schon mal gesagt. Bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass ich tatsächlich kein Asthma mehr habe und heute im Land umherreisen kann, in jedes Klima gehen kann. Und mich in jedes Bett legen kann, ohne dass da noch irgendeine Spur vorhanden wäre. Am Leib. Oder Lösung kann wirksam werden an der Seele. Lösung und Befreiung an der Seele in vielerlei Weise kann es geschehen. Ich nenne nur etliches, das ist so eine Menge. Etwa Befreiung von ganz bestimmten Angstzuständen, jetzt auch in dem Leben der Gotteskindschaft. Ich setze das immer voraus. Sind schon Gotteskinder, aber Befreiung von ganz bestimmten Angstzuständen oder von richtigen Fesseln und Banden der Unversöhnlichkeit. Ich kann nicht vergeben und vergessen. Von Hass, den ich nicht loskriege. Von Neid, von Schwermut. Jawohl. Die Seele wird von Schwermut befreit oder von Depressionen, von Selbstmordanwandlungen, von allerlei Triebhaftigkeit und dann wie das ganze Gegenteil, von Lähmungserscheinungen, wie das geistliche Leben immer wieder lahmgelegt wird, wie viele Anläufe und dann wieder in sich zusammengebrochen, auf Freiheit von der Verstandesherrschaft. und von allerlei Zweifeln, die sich aufdrängen und zwängen. So viele Möglichkeiten. Meist merkt man es erst hinterher, was nicht mehr da ist. Und da weiß man, ach so, das war Gebundenheit bei mir. Die Seele. Und das Dritte, Lösung des menschlichen Geistes. Der gebundene Geist, das ist immer die größte Not. Lass mich das mal sagen. Wenn der Geist gebunden ist, das ist eine ganz große Not. Denn da wird das Offenbarungshandeln des Geistes Gottes in meinem Leben getrübt. Ich will mal so ganz schlicht sagen. Da wird das Offenbarungshandeln des Geistes Gottes in meinem Leben getrübt. Und da entsteht dann so viel Verwirrung und Verirrung. Der Geist, der die Antenne für Gott ist. Und dann ist auf einmal im Geist ein Fremdsender, ein Störsender. Und da kannst du nicht mehr hören von Gott her. Ende, große Verwirrung. Umso herrlicher die Befreiung, wenn es dann nach solch einem Lösdienst heißt, jetzt kann ich auf einmal glauben. Ich habe das immer nie richtig fassen können und jetzt ist das alles aus dem Kopf ins Herz gerutscht. Oh, große Freude, oh, großer Friede. Da muss ich sagen, das ist das Allerschönste solch eines Loslösdienstes. Jetzt kann ich glauben. Und die Frage, was bleibt dann nach der Lösung? Und nun hört und wundert euch vielleicht. Aber eine ganz wichtige Stelle, wo es nachzudenken sehr lohnt. Was bleibt nach der Lösung? Der sündige Mensch, so wie er ist. Mein sündiges Ich, der ich Fleisch und Blut bin. Was mir bleibt? Die Erbsünde in meinen Gliedern. Aber es ist keine Macht da, die hindern könnte, dass ich die Erlösung von Golgatha nun selber im Glauben fassen kann. Die hindern könnte, dass ich nun meinen Weg gehe aus Glauben in Glauben. Das ganz Normale. Und dass ich nun zunehmen und wachsen kann, dass ich meinen Herrn erkenne, je länger, je mehr, dass ich erlebe, was Führung ist in meinem Leben, je länger, je mehr. Das ist's. Die Fesseln, die mich daran hindern, im Glauben die ganze Erlösung zu fassen, wie es auf Golgatha geschehen ist und das neue Leben in Christus, die Fesseln sind weg. Ich denke da immer, ihr wisst das ja, an den Esel, den zwei Jünger losbinden und ihn dann zu Jesus führen, der Herr bedarf sein. Das ist die einzige Begründung für den Loslösdienst, der Herr bedarf dein. Jesus braucht Losgelöste, aus den Banden der Finsternis Befreite, um sie mitzunehmen auf seinem Weg. Und er braucht sie, um sich ihrer zu bedienen. Das war der 17. Punkt, ja? 18. Habt noch ein Stücklein Mut. Die Lösung, es geht immer wieder um die Lösung, ist Entfaltung dessen und Verwirklichung dessen, was uns bereits in der heiligen Taufe geschenkt ist. Es geht also jetzt um den Zusammenhang mit der Taufe. Ich sage es nochmal, die Lösung ist Entfaltung dessen und Verwirklichung dessen, was uns bereits in der heiligen Taufe geschenkt ist. Eigentlich sollte wohl der Dienst der Lösung am Anfang des Glaubenslebens, also vor der Taufe, geschehen. Ein Blick auf die Erweckung in Samarien, Apostelgeschichte 8. Die Leute hören das Evangelium von Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. viele von ihnen nehmen den Herrn Jesus an, als den Herrn in ihrem Leben. Nächstes. Philippus treibt die Dämonen aus ihnen aus. Das heißt also, hier geschieht die Lösung aus den Banden der Finsternis. Und dann? Philippus tauft sie. Das aber heißt Übereignung ihres Lebens an Jesus, der für sie gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Und dann kommen noch die Apostel. Und legen die Hände auf sie und heilen ihn. Und hören nun erst den Heiligen Geist mit. Das heißt aber, sie empfangen neues Leben, Wiedergeburt. So gehört die Befreiung aus dem Banne Satans gleich an den Anfang des Glaubenslebens. Anfang, das heißt, wie der Herr es zu dem Apostel Paulus gesagt hat, Apostelgeschichte 26, 18. Apostelgeschichte 26, 18, wo Paulus vom Herrn Auftrag für seinen Dienst bekommt. Und da sagt der Herr, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. Da geschieht also in solch einer Bekehrung ein richtiger Herrschaftswechsel zum Licht hin, zu Gott hin. Das ist das Eigentliche, hört's. Es ist immer das Eigentliche, die Umkehr zum Licht hin, zu Gott hin. Das heißt aber immer zugleich, weg von Satan und weg von der Finsternis. Zu Gott hin, das heißt weg von Satan. Zum Licht hin, das heißt weg von der Finsternis. Immer. Und darum ist das die Stelle der Bekehrung, wo alte Verträge mit der Finsternis zu kündigen sind. Wo den Mächten, die bis dahin in ihnen gehaust haben, zu gebieten ist. Wo ihnen alle Rechte in Jesu Namen abzusprechen sind und wo die Bande, die sie angelegt haben, zu lösen sind, damit die Bekehrung eine wirkliche Bekehrung ist, wirklich hin zum Licht und hin zu Gott und der Teufel nicht im Leben der Bekehrten seine Anrechte behält. Und die wird er festhalten, so lange, bis sie ihm strittig gemacht sind. Der geht nie von alleine. Sonst hätte ich Jesus nicht sagen müssen, treibt sie hinaus. Unsere Situation ist aber eine andere. Wir praktizieren die Kindertaufe. Und da fehlen wesentliche Stücke, die nach Apostelgeschichte 8 zur Taufe gehören. Zunächst ganz positiv gesagt, Kindertaufe, das heißt, es ist uns alles gegeben. Von Gott her ist uns alles gegeben. Nämlich die ganze Fülle der Segnungen von Karfreitag und Ostern her ist uns gegeben. Ist uns in der heiligen Taufe von Gott zugeeignet, dein. Und nun kann es nur noch gehen, A, um die Aneignung dieses herrlichen Reichtums, Johannes Evangelium Kapitel 1, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und B, um die Entfaltung dieses herrlichen Reichtums im täglichen Leben. Darum kann es nur noch gehen. Nochmal, es kann nur noch gehen, um die Aneignung dieses herrlichen Reichtums und um die Entfaltung dieses herrlichen Reichtums im täglichen Leben. Aneignung und Entfaltung, nämlich durch den Glauben. Das freilich schließt in sich, dass von Fall zu Fall nachvollzogen werden muss, was in der Kindertaufe nicht gehandelt werden konnte, weil sie noch Kinder waren. So etwa, und gebt schön acht, die Realisierung, das heißt die Verwirklichung der Buße oder der Umkehr in der heiligen Beichte, im Beichtgespräch und in der Absolution. Den Segen der Beichte haben viele erlebt. Das ist so ein Nachvollzug. Weil das vor der Taufe nicht geschehen konnte. Der Säugling konnte nicht beichten. Und kommt doch als ein Sündenverhafteter in die Welt. Aber es wird der Tag kommen müssen, wo das geschieht. Oder die Absage an den Teufel und die Werke der Finsternis und die bewusste Hingabe an den, der sich uns schon in der heiligen Taufe geschenkt hat, das wird kommen müssen. Oder das Austreiben von Geistern und das Lösen der Bande, die sie angelegt haben, das wird kommen müssen. Bis hin zu dem Handeln an Kranken, wie es Jakobus 5 aufgezeigt und geboten ist. Da besteht also mancherlei Nachholbedarf, wenn das noch nicht richtig durchgerutscht ist. Wir haben noch eine Stunde, wo wir darüber reden können. Es besteht, weil wir nicht die Taufpraxis der alten Kirche haben, sondern die Kindertaufe, mancherlei Nachholbedarf. Aber bei dem allen, ob das die Beichte ist, ob das die Absage ist an die Mächte, die Hingabe an Jesus, ob das das Gebieten ist und das Lösen ist oder auch der Dienst an Kranken, bei dem allen geht es letztlich nur um eines. Worum? Um die Entfaltung des unausschöpflichen Reichtums, den er uns erworben hat. Um die Verwirklichung alles dessen, wozu wir als geliebte Kinder berufen und befähigt sind. Darum geht's. Und so geschieht nicht eine Verdunklung des Kreuzes durch solch menschliches Handeln. Ganz im Gegenteil. Gerade so wird immer neu sichtbar und erfahrbar, dass das Kreuz wirklich und wahrhaftig rettende Gotteskraft ist. Indem wir in Jesu Namen handeln, kommt der mitgeteilte Taufsegen mehr und mehr zur Auswirkung. Geschieht also Verherrlichung des Herrn, der uns solch ein Leben erwirkt und erworben hat. Predigen und handeln. Es ist nie und nimmer voneinander zu trennen. Und nun wäre noch ein letzter Punkt. Nun weiß ich nicht, heute oder das nächste Mal, der 19. Entscheidet selber. Wollt ihr das noch? So, bitten wir noch einmal um einen neuen Zuschub von oben. Kraft, es zu hören und aufzunehmen. 19. Der Lösungsbefehl Jesu, beziehungsweise das Lösungswort Jesu. Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. Das steht zweimal im Matthäusevangelium. Und zwar steht das Matthäus 16 als ein Wort des Herrn speziell an Petrus. Und es steht Matthäus 18 als ein Wort des Herrn an alle Jünger. Beide Stellen müssen wir im Zusammenhang lesen. Und das kann ich euch jetzt auch nicht ersparen. Wir fangen an bei Matthäus 18, die Verse 15 bis 18. Ich lese vor. Und ihr hört sehr, sehr aufmerksam. Da sagt Jesus: Sündigt dein Bruder, so gehe hin und halte es ihm vor zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er dich nicht, So nimm noch einen oder zwei zu dir, auf dass jegliche Sache stehe auf zweier oder dreier Zeugenmund. Hört er die nicht, so sagst der Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. Um es knapp zu sagen, hier geht es um ein Stück Gemeindeordnung. Was ist zu tun, wenn dein Bruder sündigt? Der Herr Jesus gibt eine Art Verfahrensordnung, wie in solchem Fall zu verfahren ist. Da ist als erstes das Gespräch mit dem Schuldigen unter vier Augen. Da ist als zweites das Gespräch mit dem Schuldigen unter Zeugen. Und dann ist schließlich die Mitteilung an die Gemeinde. Und wenn er die nicht hört, Ausschluss aus der Gemeinde. Man soll ihn nun halten wie einen Heiden und Zöllner, das heißt, nun ist er nicht mehr Glied der Gemeinde, aber wenn er Heide und Zöllner ist, immerhin einer, um den man sich liebend bemüht. Ein Missionsobjekt. Wie alle Heiden und Zöllner. Und nun das Wort vom Binden und Lösen, hier an alle Jünger gerichtet: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. Der Schluss liegt, wenn wir den Zusammenhang dazu nehmen, nahe, dass es bei diesem Binden und Lösen um die Vollmacht geht, einem die Gemeindezugehörigkeit zuzusprechen oder ihm die Gemeindezugehörigkeit abzusprechen. Einschluss in die Gemeinde oder Ausschluss aus der Gemeinde. Und damit ist das Gemeindezuchtverfahren zu Ende gebracht. Das würde heißen, dass hier von Binden und Lösen in einem ganz anderen Sinne die Rede ist, als es uns heute beschäftigt hat. 10. Und wir hören wieder sehr aufmerksam. Jesus sprach zu ihnen, nämlich zu seinen Jüngern, sie waren über die Grenzen ins Ausland gegangen, Syrophönizien. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Vorher hat er gefragt, was sagen denn die Leute? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir das Himmelreichs Schlüssel geben, und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Wenn jemand denkt, wird doch wohl nichts anderes bedeuten als wie in Kapitel 18, der wird dann stutzen und sagen, nanu. Wir müssen feststellen, in diesem Abschnitt sind noch wesentlich andere Elemente enthalten. Da geht voraus das Petrus-Bekenntnis, und zwar unter erschwerten Umständen. Nämlich, während Jesus mit seinen Jüngern über die Grenzen des Landes geht und nach Caesarea Philippi ausweicht. Was hier geschieht, das ist zu einer Art Rückzug. Jesus mit seinen Jüngern im Rückzug. Wir wissen heute, seine Stunde war noch nicht gekommen. Petrus lässt sich durch diesen Rückzug keineswegs beirren. Sein Bekenntnis lautet, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ein echtes Glaubensbekenntnis. Ein Bekenntnis zur Sohnschaft
und Sendung Jesu. Und das zu einem höchst kritischen Zeitpunkt. Und dieses Bekenntnis löst dann aus den Glückwunsch Jesu, der da lautet: Glückselig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und unmittelbar anschließend spricht nun der Herr Jesus: Simon, nicht mehr mit seinem alten Namen, sondern mit seinem neuen Namen Petrus an. Du bist Petrus, also Fels. Über diesem Bekenntnis ist etwas von dem Neuen sichtbar geworden an Petrus. Und dann gleich die Verheißung, die der Herr hinzufügt. Auf diesen Felsen, also auf dieses Fundament, will ich meine Gemeinde, hier steht im Griechischen Ekklesia, die ich herausrufe, will ich meine Gemeinde bauen. Und noch eins, die Pforten, sagen wir mal nicht der Hölle, sondern des Totenreiches, dort steht im Griechischen das Wort Hades, der Hades, das Totenreich, werden diese Gemeinde, werden die, die ich herausrufe, nicht überwinden. Pforten des Totenreiches, Pforten des Hades, sag mal, der Pförtner wird die nicht überwinden, die ich dort rausholen lasse. Und schließlich das Wort von der Schlüsselgewalt, dem Petrus zugesprochen, dass er des Himmelreichs Schlüssel empfangen soll, das heißt, dass er Vollmacht haben soll, anderen den Himmel aufzuschließen. Also, herausholen aus dem Totenreich, und die Pforten können sie nicht überwältigen. Und B, hineinretten in den Himmel. Die Zusage, die den Petrus gibt. Und in diesem Zusammenhang, unmittelbar, das Wort vom Binden und Lösen. Und damit die Zusage, dass der Himmel das mitvollziehen wird, was Petrus auf Erden handeln wird. Es könnte wohl sein, und nichts liegt näher als das, dass hier unter Binden und Lösen mehr gemeint ist, als nur Aufnahme in die Gemeinde oder Ausschluss aus der Gemeinde. Hier klingt etwas auf von der Vollmacht, die von Gott Berufenen aus dem Hades, und das heißt auch aus der Umklammerung der Mächte zu befreien. Das in Verbindung mit dem Glauben an die Sohnschaft und Sendung Jesu unter allen Umständen. Also lösen im Sinne des Loslösdienstes. Die Gebundenen des Hades werden gelöst und hineingeführt in die Freiheit des Reiches Gottes. Das heißt auch binden in dem Sinne, wie wir es oft praktizieren, dass wir die Mächte binden. Darüber könnte dann im Gespräch vielleicht noch mancher Erfahrungsaustausch geschehen, aber heute ging es nur darum, mal diese Grundlinien zu diesem Thema in der Bibel aufzuzeigen, soweit mir das deutlich geworden ist. Vielen Dank, dass ihr ausgehalten habt.